Straße gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Josephine Kurzmacher. Guten Abend. Beim Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz sind 9 Menschen getötet worden. Der 21-jährige Täter ist ein ehemaliger Schüler, der sich anschließend in der Schule das Leben nahm. 12 weitere Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter soll eine Pistole und ein Schrotgewehr legal besessen haben. Die rechtsextremistische Szene in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz deutlich gewachsen. Bundesinnenminister Dobrindt sprach bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts von einem dramatischen Befund. In den vergangenen 10 Jahren habe sich der Personenkreis um mehr als 20.000 auf 50.000 vergrößert. Die linksextreme Szene vergrößerte sich leicht auf 38.000 Personen, die islamistische auf 28.000. Der Berliner Senat will ein Entwicklungszentrum für die Computerspielszene mit 4,6 Millionen Euro fördern. Dafür soll ab dem nächsten Jahr das Lux-Gebäude nahe der Warschauer Brücke umgebaut sein. Auf 15.000 Quadratmetern können dann Firmen, Vereine und Verbände einziehen. Die Gaming-Industrie in Berlin hat zuletzt einen Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro gehabt. Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Kwir verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark ist eine Lagerhalle des Katastrophenschutzes in Brand geraten. Laut Feuerwehr gibt es durch die Flammen starke Rauchentwicklung und Geruchsbelästigungen. Thorsten Glauche, RBB 24, Frankfurt Oder.
In der Lagerhalle sollen Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Die Halle brennt in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit 15 Löschfahrzeugen vor Ort. Zum Löschen wurde eine Schlauchwasserleitung zum nahen Mudrosee verlegt. Laut Feuerwehr besteht derzeit für Anlieger in der Umgebung keine Gefahr. Dennoch sollten sie das betroffene Gebiet meiden. Schalten sie die Belüftung aus und schließen sie Fenster und Türen, rät die Feuerwehr.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts wolkenreich mit Schauern bei rund 11 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 16 Grad, in Senftenberg 21 Grad. Morgen anfangs dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit? 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Ja, ganz Österreich heute in tiefer Trauer. Das, was da heute an einer Schule in Graz passiert ist, das können viele Menschen immer noch so gar nicht richtig begreifen. Ein Amokläufer hat auf Schüler und Lehrer geschossen. 9 Menschen sind tot, der Todesschütze selbst auch. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel blickt nochmal zurück auf diesen für Österreich so schrecklichen Tag.
Die Lage war lange unübersichtlich. Wilde Spekulationen auf Social Media. Von der Polizei Steiermark erstmal nur die Bestätigung: Polizeigroßeinsatz am Borg Dreierschützengasse, am Bundesoberstufenrealgymnasium, eine weiterführende Schule nicht weit weg vom Hauptbahnhof. Schreie, Schüsse am Borg, das waren die ersten Notrufe, die die Polizei erreicht haben. Um Punkt 10 Uhr vormittags. Da hatte der mutmaßliche Täter schon geschossen. Erst viel später wird bestätigt, 9 Menschen hat er getötet, am Ende auch sich selbst. Es ist Tag 100 der neuen österreichischen Regierung im Amt und auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker wollte eine ganz andere Bilanz ziehen. Stattdessen steht er tief erschüttert an der Seite seines Innenministers nahe dem Tatort in der trauernden Stadt Graz.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Borg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst erschüttert.
Wortkarg, Österreichs Innenminister Gerhard Karner. Es gibt so viele Fragen, die er noch nicht beantworten will. Nur was gesichert ist, sagt er, die Opferzahlen zum Beispiel.
Diese nationale Tragödie hat 9 Todesopfer nach jetzigem Stand zu beklagen. 6 weibliche und 3 männliche. Zusätzlich 12 verletzte, zum Teil schwer verletzte Personen, Jugendliche.
10 Tote mit dem Täter bis jetzt. Alle wissen, es könnten noch mehr werden. Schülerinnen und Schüler waren es vor allem. Eine Lehrkraft, heißt es, aber nicht bestätigt. Erschossen im ehemaligen Klassenzimmer des Täters, heißt es ebenfalls, und im Klassenzimmer daneben. Aber keine 2 Täter, wie zwischendurch vermutet, das wenigstens bestätigt der Innenminister.
Der 10. Tote ist der Amokläufer selbst. Und ich kann auch zu diesem Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt auch bestätigen, dass es sich hier um einen Einzeltäter auch gehandelt hat.
Kein Kommentar zum möglichen Motiv. Über Mobbing an der Schule wurde öffentlich spekuliert, aber nicht von Polizei und Minister. Nur so viel. Der mutmaßliche Täter ist ein 21-Jähriger aus der Gegend. Ein ehemaliger Schüler dieser Schule, aber ohne Abschluss. Was man auch weiß, er war mit 2 Waffen in seiner ehemaligen Schule aufgetaucht. Wohl eine Pistole und ein Gewehr. Schrotgewehr vielleicht. Beide Waffen besaß er legal. Er hatte jedenfalls eine Waffenbesitzkarte. Und er war vorher nicht aufgefallen, nicht bei der Polizei. Alles andere wird noch ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler werden psychologisch betreut, wurden evakuiert in eine Halle in der Nähe der Schule. Schulfrei, sagt die Bürgermeisterin der Stadt Graz, die ganze Woche. Aber die Schülerinnen und Schüler sollen bitte beisammenbleiben, zusammen trauern in einem geschützten Raum, gut beschützt. Das ganze Land trauert mit ihnen, sagt der Bundeskanzler.
Unser Land steht in diesem Moment des Entsetzens still.
Stilles Gedenken, morgen Vormittag und zwar österreichweit, um Punkt 10 Uhr, der Stunde, als es geschah, in Graz. Und es wird 3 Tage Staatstrauer geben, alle Flaggen auf Halbmast, keine Veranstaltung und erstmal auch keine politische Diskussion. In knapp 3 Wochen beginnen in Österreich die großen Sommerferien. Darauf hatten sie sich auch am Gymnasium in Graz gefreut.
Ja, und die Freude ist Entsetzen gewichen in Graz, wo ein Amokläufer heute 9 Menschen an einer Schule erschossen hat, Wolfgang Fichtel berichtete. Wir schauen nach Deutschland. Hier gibt's immer mehr Rechtsextremisten, Linksextremisten und Islamisten, unter ihnen immer mehr Gewaltbereite. Das sind die Bedrohungen im Landesinneren. Das hat Bundesinnenminister Dobrindt heute bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes deutlich gemacht. Große Sorgen machen den Verfassungsschützern aber auch die Bedrohungen von außen. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug hat die Hintergründe dazu.
Spionage, Sabotage, Cyberangriffe und der Versuch, die öffentliche Meinung in Deutschland aktiv zu beeinflussen. Die Cyber- und Spionageabwehr ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hierzulande ständig und zunehmend gefordert, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Diese Aktivitäten werden auch zunehmend von sogenannten ungeschulten Einzeltätern vorgenommen, also Spionage und Sabotage wird von sogenannten Low-Level-Agenten durchgeführt.
Bei diesen Amateuragenten stellt der Verfassungsschutz eine deutliche Zunahme fest. Sie werden häufig im Netz rekrutiert, vor allem unter Menschen, die durch prorussische Äußerungen aufgefallen sind. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Sinan Seelen.
Telegram als Plattform spielt hier durchaus eine Rolle. Das ist eines der Mittel der Wahl für die Akteure.
Die Handlanger, die auch als Wegwerfagenten bezeichnet werden, sind keine offiziellen Geheimdienstmitarbeiter. Sie würden missbraucht und würden das Ausmaß ihres Handelns oftmals gar nicht erkennen, sagt Innenminister Dobrindt.
Oftmals sind es eben finanzielle Gründe, kennen da noch keine extremistische Haltung dahinter bei diesen Leuten oft, dann eben dazu angeworben werden, um Zug wird dann ihnen mehr abverlangt und befindet man sich schon mal in so einem Strudel drinnen.
Konkret wurden Mitte Mai in Deutschland und der Schweiz beispielsweise 3 Ukrainer festgenommen. Sie sollten nach Erkenntnis der Sicherheitsbehörden im russischen Auftrag Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland begehen. Und in München hat vor kurzem ein Prozess gegen 3 Männer begonnen. Alle 3 haben nach Angaben der Bundesanwaltschaft die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft. Auch sie sollen im vergangenen Jahr Anschläge auf militärische Infrastruktur und Industriestandorte vorbereitet haben. Eine andauernde Bedrohung bleiben auch Cyberangriffe. durchgeführt von hochspezialisierten und staatlich finanzierten Gruppen. Um Cyberangriffe abzuwehren, will der Innenminister von der CSU mehr Geld und Personal in den Verfassungsschutz stecken. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Seelen, sieht den Bedarf. Neben Russland würde auch China versuchen, Wirtschaft, Wissenschaft und Bundeswehr auszuspionieren. Allein im vergangenen Jahr hat der Generalbundesanwalt 17 neue Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeiten eingeleitet. 11 Haftbefehle wurden vollstreckt.
Uli Haug war das aus dem Hauptstadtstudio über den Verfassungsschutzbericht 2024. Die Serie massiver russischer Luftangriffe auf ukrainische Städte hält an. In Kiew haben wieder viele Menschen die vergangene Nacht in Schutzräumen verbracht. In Odessa sind nach Angaben der örtlichen Behörden 2 Menschen ums Leben gekommen. Viele Ukrainer sind mittlerweile kriegsmüde. Aber was ist die Alternative zum Kämpfen? Das fragte ein Mann Ende 60, die ARD-Korrespondentin Andrea Beer. Er war aus dem russisch besetzten Mariupol nach Kiew geflohen.
Eine uralte rostige Waage ist das Einzige, was Vyacheslav Dolzhenko retten kann, aus dem kleinen Privatmuseum, das er jahrzehntelang hingebungsvoll aufgebaut hat. In seinem eigenen Haus in Mariupol, die Hafenstadt am Asowschen Meer, wo er ein Leben lang gelebt hat, wonach er sich verzehrt. Wohin soll ich denn zurückkehren? Sie haben mein Museum zerstört. Sie haben meine Stadt zerstört. Ich wache morgens auf und für mich ist es die Hölle. Die Ukraine wird Gebiete abtreten müssen, heißt es im Ausland oft lapidar. Und je nach Laune fordert das auch US-Präsident Donald Trump. Auf diesen setzt Vyacheslav Dolzhenko zu Beginn noch eine vage Hoffnung. Doch inzwischen ist er vollkommen desillusioniert. Warum gibt Trump denn nichts ab? Soll er Russland doch Alaska geben? Der schwarz-weiße Hund Asia streift um Vyacheslav Dolzhenko herum. Unterdessen haben die Besatzer Vyacheslav Dolzhenkos Mariupol verwandelt in ein zynisches Vorzeigeprojekt. Als wahre Meister der Propaganda gaukeln sie der Welt wieder Aufbau und Alltag vor. Dieser ist in Wirklichkeit geprägt von einem enormen Besatzungsdruck in allen russisch besetzten ukrainischen Gebieten. Russland hat dort strikt kremltreue Besatzungsverwaltungen etabliert. Unter anderem russische Nationalgardisten und FSB-Geheimdienstler sollen jeden Widerstand ersticken, sagt Ostap vom staatlichen Zentrum für nationalen Widerstand in Kiew, das die Situation in den russisch besetzten Gebieten beobachtet.
Der FSB leitet die russische Polizei. Hinzu kommen die russische Nationalgarde und andere Einheiten, die für die Umsetzung sogenannter Antisabotagemaßnahmen in den jeweiligen Städten verantwortlich sind. So spüren sie gezielt Menschen auf, kontrollieren die Leute ständig, machen Durchsuchungen und Menschen werden in Keller gesperrt.
Russisch besetzte Gebiete sind ein rechtsfreier Raum voll willkürlicher Gewalt. Den Scheinabstimmungen legitimiert haben sollen. Laut Ostap werden ukrainische Jungen und Männer zudem in die russische Armee zwangsmobilisiert. Ukrainerinnen und Ukrainer bezahlen mit dem russischen Rubel und müssen russische Pässe annehmen.
Die Besatzer können die Menschen natürlich nicht physisch zwingen und mit Gewehren jedes Haus abgehen. Dafür fehlen ihnen die Ressourcen. Gleichzeitig können sie aber ein normales Leben in den vorübergehend besetzten ukrainischen Gebieten unmöglich machen. Zum Beispiel, indem sie Menschen medizinische Versorgung verwehren oder ihnen drohen mit dem Wegnehmen von Wohnraum oder grundlegenden Rechten.
Ohne russische Zwangsdokumente gelten ukrainische Bürgerinnen und Bürger als Ausländer. Es gibt dann weder Rente noch Arztbesuche oder einen Führerschein, konstatiert Ostap. Wohin könnten wir zurückkehren, murmelt Vyacheslav Dolzhenko und seine braunen Augen schauen müde. Sie wollen den Krieg einfrieren. Und ein Einfrieren wäre das Ende. Dann sammelt Russland seine Kräfte und geht wieder gegen uns vor. Und das wird endlos so weitergehen. Sie haben unsere Gebiete schon in ihre Verfassung aufgenommen. Sie werden uns nie in Ruhe lassen,
sagte ein Mann aus Mariupol in der Reportage unserer Ukraine-Korrespondentin Andrea Beeren. Und damit gebe ich hier ab an Jens Christian Gußmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Große Ehre für den neuen deutschen Handballmeister. Die Füchse Berlin waren heute eingeladen in das Rote Rathaus. Sie wurden vom regierenden Bürgermeister Kai Wegner empfangen. Anschließend trug sich jeder in das Gästebuch der Stadt ein. Bei der Gelegenheit wagte Linksaußen Tim Freihöfer einen Ausblick auf das kommende Wochenende und die Aufgabe für die nächsten Tage. Vom Feier wieder in den Handballmodus kommen.
Ja, ich glaube, das fällt jedem relativ leicht. Ich glaube, ganz wenige waren in Köln bis jetzt dabei. Von dem her, ich freue mich einfach riesig. Das ist eine mega geile Veranstaltung und ich glaube, keiner fährt dahin, um sich zweimal abschießen zu lassen, sondern zwei Spiele zu gewinnen. Und ja, dann werden wir sehen, was am Wochenende passiert.
In Köln wird das Final Four Turnier der Champions League ausgetragen. Die Füchse treffen im Halbfinale auf Nord. Spielbeginn ist am Sonnabend um 15 Uhr. Die komplette Partie hören Sie hier. Live bei rbb24 Inforadio, also bei uns. Fußball. Der FC Bayern ist in den USA angekommen. Dort beginnt am Sonntag die neue Clubweltmeisterschaft. Florian Eckel.
Die Bayern sind kurz angebunden. Die Spieler schreiben am Münchner Flughafen ein paar Autogramme. Die Funktionäre rauschen wortlos an der Presse vorbei. Keine Interviews. Nur Bayern-Trainer Vincent Kompany, der angeschlagen aus einem PKW aussteigt, verrät:
Training verletzt geworden. Wirklich.
Sagt er und humpelt dem Bayern-Tross hinterher. Neben den Allstars Neuer und Müller sowie Rückkehrer Musiala sind einige junge, aber unbekannte Gesichter dabei. Im 29-köpfigen Club-WM-Kader fehlen noch sämtliche Nationalspieler wie Joshua Kimmich. Der DFB-Kapitän war nach dem verlorenen Nations League-Spiel um Platz 3 noch zwiegespalten bezüglich des anstehenden Turniers.
Ich freue mich schon immer auf Spiele. Das war jetzt ein bisschen schwierig, weil wir jetzt vor dem Turnier haben wir so 10 Tage frei gehabt, dann fährt man mental runter, dann startet man irgendwie wieder von 0 auf 100, jetzt haben wir wieder 2-3 Tage frei, dann geht's wieder los.
Nächster Halt ist die Homebase in Orlando, Florida. Von da reisen die Münchner durch den Osten der USA zu ihren 3 Vorrundenspielen. Am Sonntag geht's in Cincinnati los. Gegner, der neuseeländische Meister Auckland City. Gerade defensiv gibt's bei den Münchnern noch einige Fragezeichen. Zwar wurde Neuzugang Jonathan Tah noch rechtzeitig von Bayer Leverkusen freigekauft, aber die restlichen Innenverteidiger wackeln. Kim ist noch an der Achillessehne verletzt, Upamecano kommt gerade von einer Knieverletzung zurück. Insgesamt wird es für Kimmich und seine Bayern nicht nur ein körperlicher Kraftakt.
Mental ist es schon eine Aufgabe, sich immer alle 3 Tage hochzupushen und dann auch am körperlichen Limit zu agieren, aber darum geht's.
Trotz der Extrabelastung hoffen die Bayern auf den 2. Titel in dieser Saison. Das würde umgerechnet rund 115 Millionen Euro in die Kassen spülen. Jetzt müssen sich die Münchner aber erstmal richtig akklimatisieren.
Sonntag um 18 Uhr ist Anstoß gegen Auckland City. 2. deutscher Teilnehmer bei der Club-WM ist Borussia Dortmund. Der BVB spielt dann am Dienstag gegen Fluminense aus Brasilien. Dann schon mit dabei der letzte Neuzugang des BVB, Jude Bellingham. Der kleine Bruder von Jude erhält einen 5-Jahres-Vertrag und kostet gut 30 Millionen Euro Ablöse. In Dortmund erhoffen sie sich eine ähnliche Entwicklung wie bei Jude. Der wurde beim BVB Führungsspieler und ging dann für über 100 Millionen zu Real Madrid. Der Sport mit Jens-Christian Gossmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Berlin bekommt ein House of Games, ein Haus der Spiele. Schon bald sollen dort Unternehmen aus der ganzen Welt einziehen, die Computerspiele entwickeln oder aber auch Dienstleistungen in dieser Branche anbieten, die weiterhin boomt und Milliarden umsetzt. Heute fiel der Startschuss, mit dabei viel politische Prominenz und Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Kai Wegner steht im historischen Quartier Lux, wo in der Vergangenheit jahrzehntelang Glühlampen gefertigt wurden und wo bald die Gaming-Branche auf bis zu 15.000 Quadratmetern zu Hause sein soll. Der regierende Bürgermeister ist hörbar in Battle-Laune. Er sucht die verbale Schlacht mit anderen Städten wie München, in denen es ähnliche Projekte gibt, aber nicht in dieser Größenordnung.
So ein House of Games gibt's weder in Deutschland noch in Bayern und international auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig wie Berlin. Wir haben als Berlin etwas, was München eben nicht hat. Wir haben unfassbar viele kreative Orte.
Das House of Games soll der zentrale Anlaufpunkt für die gesamte Gaming-Branche werden. Für etablierte Firmen und Start-ups, Anbieter für Technologie und Dienstleistungen sowie Kultur- und Forschungseinrichtungen. Klar ist schon, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft ein großer Mieter sein wird, bekannt unter anderem für die Serien Far Cry und Assassin's Creed. Laut SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gibt es noch etwa 20 weitere interessierte Firmen. Die Mietverträge sollen nun ausgehandelt werden. Bis zum Jahresende soll das Lux-Gebäude umgebaut sein. Der Senat unterstützt das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Giffey sieht das als gut angelegtes Geld.
Dieses hier ist eine Investition in die Zukunft, in den Wirtschaftsstandort Berlin, darin, dass wir neue Investoren in die Stadt holen, dass wir die besten Talente, die besten Köpfe der Welt hier anlocken in diesem Bereich.
Und die, so die Wirtschaftssenatorin, würden dann ja reichlich Steuern in Berlin zahlen. Aktuell zählt die Games-Branche in Berlin und Brandenburg mehr als 300 Unternehmen, die zuletzt einen Jahresumsatz von insgesamt rund 500 Millionen Euro verzeichnen konnten. Die Stimmung beim Vorstellungstermin ist prima. Es gibt viel Lob, etwa von Steffen Walz, Geschäftsführer des brandneuen Startups Dirigent Intelligence.
Wir haben uns hier auch vorgenommen, hier einziehen zu können. Großartige Initiative, House of Games Berlin.
Sensationell gut, nennt Christian Stein von der Firma Players Journey den ersten Eindruck.
Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt, auch was wirklich die praktischen Rahmenbedingungen sein werden.
Wie hoch zum Beispiel die Mieten sind. Das würden auch die Grünen gerne wissen und sie haben weitere Fragen, etwa ob die Finanzierung langfristig gesichert ist und ob das Computerspielemuseum auch ins House of Games zieht. Dazu sagt Nicole Hane vom Computerspielemuseum.
Wir würden sehr, sehr gerne natürlich auch ins House of Games ziehen. Das ist aktuell eine Finanzierungsfrage. Wir sind ja ein gemeinnütziges, privates Museum. Wir leben von den Eintrittsgeldern. Das heißt, so ein Umzug von einem Museum ist einfach sehr, sehr teuer, leider.
Wenn mit dem Umbau alles nach Plan läuft, soll das House of Games Anfang 2026 offiziell eröffnet werden.
Berlin bekommt ein House of Games, Sabine Müller berichtete. Das rechtsextreme Magazin Kompakt wurde 2024 verboten, eine umstrittene Entscheidung auch unter Gegnern der Zeitschrift mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit. Die Magazinmacher wehrten sich dagegen, in einem Eilverfahren bekamen sie Recht und durften erstmal weitermachen. Ob die Zeitschrift endgültig vom Markt muss, soll in dieser Woche das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden. Und zu Prozessbeginn erschien heute auch Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer.
Heute ist ein Glückstag für uns, denn heute ist unser Hochzeitstag. Deswegen gehen wir davon aus, dass nichts schiefgehen kann.
Jürgen Elsässer gibt sich selbstbewusst. Zusammen mit seiner Frau ist er zum Bundesverwaltungsgericht gekommen. Sein Medienunternehmen habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, sagt der Gründer und Chefredakteur des rechtsextremen Kompakt-Magazins.
Kompakt verteidigt die freiheitlich-demokratische Ordnung gegenüber den autoritären Übergriffigkeiten der Regierung. Wir haben eine saubere Weste juristisch gesehen bei Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, Gewaltaufrufen.
Anders sieht das Bundesinnenministerium. Im Juli 2024 hatte die damalige Ministerin Nancy Faeser Elsässers Medienunternehmen verboten. Die Begründung damals:
Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten.
Ob das Verbot rechtmäßig ist, soll das Bundesverwaltungsgericht nun endgültig entscheiden. Verteidigt wird die Kompakt GmbH dort von Rechtsanwalt und AfD-Politiker Laurenz Notdurft. Das Magazin ist ein wichtiges Medium für die rechte Szene und eng verwoben mit der AfD. Auch in Brandenburg. Dort hatte die Partei im Wahlkampf im vergangenen Jahr mehrere Veranstaltungen mit Kompakt geplant. Auch mit Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist Elsässer immer wieder aufgetreten. Zum Beispiel in Gera im Oktober 2023, als Elsässer vorschlug, ein neues Deutschland zu gründen, bestehend aus den neuen Bundesländern.
Aber nicht auf sozialistischer Grundlage, sondern als deutsches demokratisches Reich. Wir haben doch einen Reichskanzler in Gestalt von Björn Höcke.
Knapp ein Jahr später wurde Kompakt verboten. Die Polizei durchsuchte den Firmensitz, Elsässers Wohnhaus im brandenburgischen Falkensee. Einen Monat später setzte das Bundesverwaltungsgericht das Verbot im Eilverfahren aus. Bis heute. Nun will das Gericht entscheiden, ob die von Kompakt veröffentlichten Inhalte ein Verbot rechtfertigen. Elsässer sei auf alles vorbereitet, sagte er am Morgen in Leipzig. Sollte das Gericht zugunsten von Kompakt entscheiden, werde man die Arbeit ausweiten.
Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt darüber, ob das Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt Bestand hat. Ein Beitrag war das von Landespolitikreporterin Annette Kufner. Wer mit der BVG in Berlin unterwegs ist, der hat es vielleicht schon mitbekommen. Die U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz ist zurzeit unterbrochen. Bei Bauarbeiten wurde der U-Bahn-Tunnel beschädigt. Jetzt ist auch die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck unterbrochen. Das betrifft ebenfalls die U3 und auch die U1. Das klingt alles ganz schön kompliziert. Die RBB24-Reporterin Helena Dehler hat sich das für uns vor Ort mal angeschaut.
Die wichtigste Info zuerst. Die U2 fährt. Das sollte man sich merken, denn die U2 ist auch die U-Bahn-Linie, mit der man die neue Streckensperrung zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck umfahren kann. Der Bahnhof Gleisdreieck ist seit langer Zeit schon Umsteigebahnhof für alle möglichen Streckensperrungen oder Linienanpassungen. Auch dieses Mal ist er, wie immer, ausgestattet mit Aufstellern, gelben Umleitungsfußabdrücken auf dem Boden und auch mit Mitarbeitenden der BVG, die bei Fragen unterstützen. Aber vor allem bei Touristinnen ist die Verwirrung groß, selbst nach dem Blick auf die Umleitungspläne.
Unten an der Treppe steht, ist ein Plan, in welche Richtung welche U-Bahn fährt. Das sieht man hier drauf nicht. Das sollte irgendwo mehr bezeichnet werden. Es geht ja in beide Richtungen, also muss man wissen, in welche U-Bahn steigt man, wenn man jetzt zum Potsdamer Platz möchte. Diese Richtung ist das richtig.
Sie müssen Richtung Pankow fahren.
Wirklich? Sehen Sie?
Willi, ein Berliner, weiß, wie er mit der U1-U2-Kombi ans Ziel kommt. Aber auch er saß etwas verwirrt in der U-Bahn, weil auch da nicht immer Verlass ist auf die Bildschirme.
Was ich noch viel schlimmer finde, sind die Anzeigen innerhalb der Züge, dass die überhaupt nicht stimmen. Oben stand eben dauernd dran, zwar nach Gleisdreieck, aber dann stand dann Warschauer Straße, ist der nächste Bahnhof. Und wenn Gäste kommen aus anderen Städten oder so weiter und die schauen sich den Fahrverlauf in den Zügen an, der ihnen angezeigt wird, da kommt man nicht mehr zurecht.
Es ist zugegebenermaßen nicht immer einfach, aber deswegen schaut Willi wie viele andere auf den Bildschirm, den alle sowieso in der eigenen Tasche mithaben, das Smartphone.
Am besten findet man trotzdem über die Apps raus. Die Deutsche Bahn, der Deutsche Bahnnavigator ist manchmal besser als die App von der BVG.
Oder wie dieser Tourist ergänzt, die Navigations-App und ein bisschen Glück.
Google Maps and a bit of luck.
Zusammengefasst ist es so. Zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren Busse anstelle der U-Bahn. Die Busse fahren auch die Augsburger Straße an. Der Grund für die Sperrung da, der Tunnel der U3 wurde durch eine Baustelle beschädigt. Das muss jetzt repariert werden. Soll noch 2 Tage dauern, schreibt die BVG. Und die neue Sperrung auf der U1 und U3 zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck kann prima mit der U2 umfahren werden. Da werden Schwellen getauscht. Das dauert jetzt noch knapp 3 Wochen bis Ende Juni.
Also noch ein bisschen Geduld. Helena Dehler war das über die Streckensperrungen der U1 und der U3. In Schönwalde-Glien im Havelland sind in der vergangenen Nacht 14 Kleintransporter vollständig ausgebrannt. Noch ermittelt die Polizei, aber vor Ort geht man von Brandstiftung aus. RBB24-Reporter Johann Frederik Paul hat sich heute ein Bild von der Lage gemacht.
Das Gewerbegebiet ist recht unscheinbar. Früher Militärgelände, heute sind hier einige Hallen, eine Paintball-Arena und der Parkplatz eines örtlichen Spediteurs. Heute Vormittag nach dem Brand sehe ich einen verzweifelten jungen Unternehmer, der seinen Mitarbeitern nur sagen kann, dass sie heute nicht fahren können. Vor dem Mikrofon möchte er aber nicht sprechen. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Sven Kratz erzählt von der Situation in der Nacht.
Hier war es die Problematik, dass die Transporter sehr dicht nebeneinander stehen, demzufolge die Brandausbreitung sehr schnell ging und dementsprechend für uns Schwierigkeiten waren, die Türen und Motorhauben zu öffnen.
Gegen 3 Uhr ist alles gelöscht. Zurück bleibt der Geruch von verbranntem Gummi und 25 Fahrzeuge, die zum Teil komplett ausgebrannt sind und nur noch wie Gerippe aussehen. Noch 10 Meter neben den heruntergebrannten Transportern sind an anderen Fahrzeugen Plastikteile abgeschmolzen. Der Wind drückte eine enorme Hitze herüber. Und am Zaun hängt noch ein gelbes Warnschild, das jetzt geschmolzenem Käse gleicht. Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme schaut mit Unverständnis auf die Szene, hinter der er Brandstiftung vermutet.
Damit wird ein Unternehmen geschädigt, damit hängen Arbeitsplätze am seidenen Faden und letztendlich ist irgendwo der Bürger, der nachher die Dienstleistung kriegen soll, ebenfalls hinten dran. Und solche Sachen kann es eigentlich nicht sein.
Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt in alle Richtungen und der Spediteur bangt darum, dass seine Versicherung die Kosten übernimmt. Immerhin, in den Wagen, die auch für Deutsche Post und Amazon fahren, war über Pfingsten keine Ware.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, wie immer zu finden in der ARD Audiothek oder aber auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A20 Richtung Rostock ist zwischen Straßburg und Neubrandenburg-Ost wegen Bauarbeiten bis ca. 21 Uhr gesperrt. In Angermünde brennt eine Lagerhalle. Wegen des Rauchs sollten Sie Türen und Fenster geschlossen halten. In weiten Teilen Berlins fließt der Verkehr normal. Geduld benötigen Sie noch auf der A113 bis Adlershof stadtauswärts. Hier 20 Minuten plus ab Spätstraße. Probleme gibt es außerdem in Baumschulenweg. Die neue Spätstraße ist nach einem Unfall gleich nach der A113 in Richtung Baumschulenstraße gesperrt. Weitere Staupunkte sind die Bereiche rund um Alex- und Hermannplatz sowie die Rudolf-Röhl-Allee Richtung Biesdorf. Der Stadtring A100 wird heute Nacht von 21 Uhr bis 5 Uhr früh zwischen Kurfürstendamm und Spandauer Damm in beiden Richtungen gesperrt. Hellersdorf-Stendaler Straße in Höhe Zossener Straße sind die Ampeln außer Betrieb.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.31 Uhr mit Josefine Grützmacher. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule in Graz gelten in Österreich 3 Tage Staatstrauer. Inzwischen ist eine weitere Frau an ihren Verletzungen gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten auf 11. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Der mutmaßliche Täter, 21, aus der Gegend. Ein ehemaliger Schüler, der die Schule nicht abgeschlossen hat. Keine weitere Aussage zum Motiv. Er hatte 2 Waffen dabei, eine Faustfeuerwaffe und eine sogenannte Langwaffe. Pistole und Schrotgewehr heißt es, die hatte er beide legal mit Waffenbesitzkarte.
In Berlin ist der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000. Davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Berlin soll der zentrale Anlaufort der deutschen Computerspielebranche werden. Der Senat hat den künftigen Standort des sogenannten House of Games bekannt gegeben, das Quartier Lux nahe der Warschauer Straße. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Der Berliner Senat fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Auf 15.000 Quadratmetern sollen ab dem Frühjahr 26 nahe der Warschauer Straße zahlreiche Unternehmen und Start-ups aus der Games-Branche arbeiten. Bereits bekannt ist, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft im House of Games Büros beziehen wird.
Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Gvir verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
Die Bahn schafft die kostengünstige Familienreservierung ab. Künftig müssen alle Reisenden, auch Kinder, für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der 2. Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 Euro. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisierte, das umweltfreundliche Reisen für Familien müsste preislich attraktiver werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts wolkenreich mit Schauern bei rund 11 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 16, in Senftenberg 21 Grad. Morgen anfangs noch dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 19.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Noch kaufen die Deutschen am liebsten BMW, Mercedes und VW. Noch. Aber China hat andere Pläne. Innerhalb von wenigen Jahren ist China zum größten Autoexporteur der Welt aufgestiegen. Und jetzt drängt China auf den europäischen Automarkt mit Elektrofahrzeugen und mit Strategien, gegen die EU-Einfuhrzölle. BR-Journalist Benedikt Nappen hat untersucht, wie chinesische Hersteller über Ungarn ihre Autos nach Europa bringen wollen. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen von Report München, Kontraste und der SWR-Recherche-Unit. China verfolgt mit den E-Autos einen größeren Plan. Und der könnte die Machtverhältnisse der Weltwirtschaft verändern. Hallo Benedikt.
Hi Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Und zu Beginn der Folge reisen wir jetzt mit Benedikt in den Süden der Volksrepublik China.
Also ich muss sagen, ich war auch das erste Mal in China für diese Recherche. Und wir waren in Shenzhen, das ist so die Tech-Metropole von China. Und das ist gleichzeitig auch die Stadt mit den zweitmeisten Wolkenkratzern der Welt. Also es ist eine Metropole, hat New York abgehängt, was das angeht. Da leben circa 18 Millionen Menschen. Als wir dorthin kamen, dachte ich, wow, das muss so eine vibrierende Megacity sein, alles voll Menschen. Und als wir am ersten Morgen aus unserem Hotel rauskamen und vor die Tür getreten sind, war es einfach still. Man hat wirklich die Vögel gehört und es war viel Verkehr da. Es sind Autos gefahren, es sind Roller gefahren. Aber das sind eben alles Elektrofahrzeuge. Also ab und zu sieht man mal einen Verbrenner und das erkennt man direkt, weil Verbrenner haben blaue Nummernschilder und die anderen, die Elektroautos und Hybridautos und Wasserstoffautos, haben grüne Nummernschilder. Und alles, was nicht grün ist, ist eine absolute Ausnahme. Und auch wenn man sich die Autos angeschaut hat, die sehen einfach anders aus. Das liegt daran, dass es ganz, ganz viele chinesische E-Auto-Firmen inzwischen gibt, die dort auf dem Markt sind. Man konnte sich durch so eine Ruhe durch diese Megametropole bewegen. Und da haben wir uns dann auch auf die Suche nach Antworten begeben. Warum hat China schon so viele Elektroautos und werden die bald auch bei uns auf der Straße sein? Wir waren bei BYD. BYD steht für Build Your Dreams und das ist ein riesiger chinesischer E-Autobauer. BYD hat im vierten Quartal 2023 erstmals dann auch Tesla übertroffen und sogar mehr Elektroautos ausgeliefert als die Amerikaner.
Längst haben chinesische Hersteller den einstigen US-Elektroauto-Pionier eingeholt, ziehen sogar beim Umsatz an der bekannten Marke vorbei. BYD verkaufte rund 4,2 Millionen Autos, davon 1,7 Millionen reine Elektroautos. Vor allem in China ist die Nachfrage groß.
Und BYD ist dabei, auf der ganzen Welt zu expandieren. Und das Hauptquartier von dieser Firma, das ist eben in Shenzhen. Und dort sind wir hingefahren und haben dann auch eine Führung übers Gelände bekommen, haben die ganzen Modelle vorgestellt bekommen. Und das ist schon total beeindruckend, weil es wirklich eine riesige Modellpalette von dem Kleinwagen bis zu großen Pickup-Trucks gibt, die man hier so auch noch nie gesehen hat. Und dann haben sie aber auch so eine große Halle, wo sie ja die Innovationen wirklich zeigen. Viele Dinge, die es so hier überhaupt nicht gibt. Zum Beispiel auch die Ladesäule, die in 3 bis 5 Minuten ein E-Auto wieder sehr weit vollladen können soll. So, dass dann der Unterschied zum Tanken irgendwann relativ vernachlässigbar ist. Und übers Gelände geführt hat uns eine junge Mitarbeiterin von BYD, die natürlich, wie sie uns erzählt hat, selber auch ein BYD-Auto fährt. Sie meinte, sie hat einen Kleinwagen, der zwischen 300 und 400 Kilometer Reichweite hat und für den man in China deutlich unter 10.000 Euro bezahlt.
Also ein neues E-Auto kostet, ich habe es für die Folge extra nochmal nachgeguckt, in Deutschland im Schnitt rund 53.000 Euro. Also das sind ja Welten an Unterschied.
Absolut. Sicherlich einer der Gründe, warum in China inzwischen so viele E-Autos rumfahren.
Ja, und warum ist das so? Also warum können chinesische Autobauer ihre E-Autos denn so viel günstiger verkaufen? Und warum haben sie die westliche Konkurrenz offenbar auch in Sachen Technologie denn überholt?
Also das ist nicht Zufall, sondern das ist staatlich gelenkt. China plant sehr langfristig. Man sieht das immer wieder an den verschiedenen Strategien, die veröffentlicht werden. Zum Beispiel wurde 2015 eine Strategie, die heißt Made in China 2025, verabschiedet. Da geht es um Industriepolitik, um Wirtschaftspolitik. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sektoren und Sektorenziele, die China erreichen will, wo China führend sein will, wo China bestimmte Dinge erreichen will. Eines der Ziele war zum Beispiel auch bis 2025 mindestens 3 Millionen Elektro- und Hybridautos im Jahr zu verkaufen. Und im vergangenen Jahr haben sie mehr als 12 Millionen solcher Fahrzeuge ausgeliefert. Also sie haben das eigene Ziel um ein Vielfaches überschritten. Wie strategisch und wie langfristig China vorgeht, sieht man zum Beispiel auch an einem anderen Aspekt, der immer wieder postuliert wird. Und zwar steht zum Beispiel auch in dem Strategiepapier Made in China 2025, dass aus Made in China Created in China werden soll. Und es bedeutet, dass China nicht mehr die verlängerte Werkbank der Welt sein will, also der Zulieferer der europäischen Unternehmen, der Hersteller von günstigen Komponenten, sondern China will Created in China, also will eigene Produkte, eigene Marken auf den Markt bringen. Sprich, dass wir hier eben nicht mehr den BMW oder den Mercedes mit einer chinesischen Komponente kaufen, die niemand kennt, sondern dass wir dann hier direkt das BYD-Auto kaufen. Weil in dem Produkt, in der Marke einfach auch die größte Wertschöpfung steht und damit sich China auf jeden Fall verspricht, wirtschaftlich mehr zu profitieren. Das ist alles zentral gesteuert und das sind zentrale Vorgaben, die man sich als Staat gibt. Und dann gibt es verschiedene Methoden und Mittel, wie das umgesetzt wird. Und in China gibt es Dutzende eigene E-Auto-Hersteller inzwischen. Der Wettbewerb in China ist extrem hart, was das angeht, zwischen den einzelnen Unternehmen. Aber die Unternehmen, die werden staatlich gefördert. Also da gibt es verschiedene Formen von Subventionen, von Anreizen, von verschiedenen Dingen, wie der Staat den Unternehmen unter die Arme greift, um einfach schnell groß zu werden. Also das reicht von günstigen Grundstücken zu Kaufanreizen bis hin zu günstigen Krediten auch für die Unternehmen. Und so ist es dann möglich, dass China diese enorme Anzahl aktuell an E-Auto-Herstellern aufbauen konnte, dass der Wettbewerb gerade brutal hart ist dort und dass China gleichzeitig aber auch so viele E-Autos produziert, dass sie die gar nicht mehr im eigenen Land verkaufen können. Und das ist genau der Punkt, wo es jetzt wirklich spannend wird, weil viele chinesische Hersteller jetzt auf den Weltmarkt drängen. Und da kommt dann das Thema Subventionen und Zölle ins Spiel.
Elektroautos aus China sind konkurrenzlos günstig, auch deshalb, weil die Regierung sie subventioniert. Die EU-Kommission hat nun vorläufige Strafzölle auf die Einfuhr von E-Autos aus China beschlossen, je nach Hersteller zwischen 17% und 38%.
Aber auch hier in Deutschland oder allgemein in der EU unterstützen ja Regierungen, heimische Unternehmen und sogar ganze Branchen mit Subventionen. Also was ist denn das Problem mit den chinesischen Subventionen?
Also wenn man sieht, dass Hersteller in dem Fall in China vom Staat unterstützt werden, günstige Grundstücke bekommen, günstige Produktionsmöglichkeiten, Kredite und so weiter. Zum Beispiel bei Krediten geht es darum, wenn ein Unternehmen Kredite bekommt, deren Zinsen nicht am Marktniveau orientiert sind, sondern die deutlich günstiger sind. Dann ist es ein unfairer Vorteil, weil den die anderen Unternehmen, die mit diesem Unternehmen in den Wettbewerb treten, nicht bekommen. Wenn du dir andere Wirtschaftsbereiche anschaust, da hat man ja auch diese Problematiken gesehen, zum Beispiel bei Solarzellen. Da war das auch so, da hat China auch eine massive Überproduktion irgendwann stark subventioniert hinbekommen und hat die weltweit verkauft und ganz schnell, dadurch, dass sie so günstig waren, sind die europäischen Hersteller pleite gegangen. Ich meine, Deutschland war lange führend dabei, jetzt gibt's quasi keine Hersteller mehr in Deutschland. Und damit ist die Industrie hier tot und jetzt kann China auf dem Markt quasi machen, was es will, weil alle Solarzellen von da kommen. Und diese Gefahr sieht man auch in anderen Branchen, wie jetzt in der E-Auto-Branche oder aktuell auch in der Windkraftbranche, wo auch gerade chinesische Unternehmen stark auf den Markt drängen. Und deswegen gibt es die Zölle auf die chinesischen E-Autos.
Bringt das denn was?
Das bringt dann was, wenn das fertige Auto aus China geliefert wird. Das bringt nichts, wenn man eine Lücke findet. Das ist genau die Lücke, auf die wir in Ungarn gestoßen sind. Dass China versucht, nicht das fertige Auto zu liefern, sondern die Einzelteile und das Auto dann in der EU zusammenzusetzen. Dann ist es ein Auto aus chinesischen Teilen und die Zölle auf die einzelnen Autoteile sind deutlich geringer. Und dann werden die Teile in der EU wieder zusammengesetzt und dann ist es ein chinesisches Auto made in Europe und dann fallen nicht mehr die hohen Zölle auf E-Autos auf das Auto an und dann kann es hier verkauft werden.
Warum ist denn das so, dass das auf die Autoteile viel niedriger ist? Also es klingt jetzt so, als würde sich die EU da ganz schön veräppeln lassen, wenn das auf diese Weise zu umgehen ist.
Auch da gibt es wieder verschiedene Gründe. Ein sehr offensichtlicher Grund ist, dass die Autoteile in der EU nicht nur von chinesischen Herstellern zusammengesetzt werden, sondern auch die europäischen Autobauer viele Komponenten aus China beziehen. Also zum Beispiel viele der Batterien für E-Autos oder der Batteriezellen kommen aus China. Und wenn man da jetzt auch hohe Zölle drauflegen würde, dann würde das auch die deutschen und die europäischen Autobauer treffen.
Und das wiederum wollen sich jetzt auch chinesische Autobauer zunutze machen. Die wollen die Autos in Zukunft auch in Europa bauen. In Ungarn, hast du gesagt. Und da wart ihr auch für die Recherche. Was habt ihr dort recherchiert?
Also wir sind in Ungarn quer durchs Land gefahren und haben vor allen Dingen Baustellen gesehen. Und nicht kleine Baustellen, sondern das sind wirklich riesige Megabaustellen. Zum Beispiel waren wir in Szeged im Süden von Ungarn bei einer riesigen Baustelle, wo BYD, dieser extrem erfolgreiche E-Autobauer aus Shenzhen, aus China, gerade ein Werk baut. Wenn man da zum Tor kommt, ist es leider sehr schwierig, überhaupt was zu sehen. Also es sind einfach große Zäune drumherum und die Eingangstüren sind zum Beispiel mit Gesichtserkennung gesichert für die Bauarbeiter schon. Mhm. Man sieht Wohncontainer, wo auch viele chinesische Bauarbeiter untergebracht waren. Die haben wir auch gesehen und haben wir auch immer wieder versucht anzusprechen. Aber da sind wir nicht so viel weitergekommen. Aber wenn man sich dann von hinten dieser Baustelle nähert, also da sind wir dann über so einen Feldweg durch den Wald gefahren und irgendwann stand man auf so einer kleinen Anhöhe und konnte über diese gesamte Baustelle drüber schauen. Da hat man einfach gesehen, wie immens groß das ist. Also in dieser Fabrik allein sollen ab Ende dieses Jahres schon 200.000 E-Autos pro Jahr fertiggestellt werden, die dann auf den europäischen Markt sollen.
Wieso baut China dieses Werk ausgerechnet in Ungarn?
Bei Ungarn und Viktor Orban, da scheint China wirklich offene Türen gefunden zu haben.
Ja, Viktor Orban ist der ungarische Ministerpräsident.
Ja, genau. Und Ungarn ist ja ein total kleines Land, hat irgendwie 10 Millionen Einwohner, die Wirtschaftsleistung ist ungefähr so groß wie die von Berlin. Also das ist wirklich sehr überschaubar. Mhm. Und trotzdem, in den vergangenen Jahren sind durchschnittlich 34% der chinesischen Direktinvestitionen in die EU nach Ungarn geflossen. Und das haben wir uns dann genauer angeschaut. Und diese Investitionen oder die Unternehmen, die dort investiert haben, sind vor allem Unternehmen, die entweder E-Autos komplett bauen oder E-Auto-Batterien bauen.
Mhm.
Und da entsteht gerade so ein riesiger Hub von Unternehmen aus diesem Bereich. Und die siedeln sich dort an, um eben dann entweder andere Firmen zu beliefern oder aber dann tatsächlich die kompletten chinesischen E-Autos hier zusammenzubauen und dann auf den europäischen Markt zu drängen. Und vor allen Dingen von der Politik, muss man sehen, gibt's eine große Offenheit gegenüber diesen chinesischen Investitionen. Also man scheint sich in Ungarn von politischer Seite da große Vorteile zu versprechen.
Ja, welche denn eigentlich? Also was hat Ungarn von dieser Partnerschaft?
Was man sich in Ungarn jetzt von politischer Seite von den chinesischen Investments ganz konkret verspricht, das haben wir auch eine Expertin gefragt, und zwar die Agnes Sunoma, die ist Professorin an der Corvinus-Universität in Budapest.
I'm working on Chinese economic footprint in Central and Eastern Europe, in particular on Chinese companies' investment activities in countries such as, for instance, Hungary.
Tatsächlich fragt sie sich auch ein bisschen, wo die Vorteile für Ungarn liegen.
Well, we do not see them clearly yet, to be honest, and that is one of the reasons why many economists and political scientists are criticizing those investments, because most of these investments are connected with manufacturing activity, assembly activity, which means that the Hungarian added value is very low.
Sie sieht es ein bisschen so, dass die große Wertschöpfung in dem Fall bei den chinesischen Unternehmen bleibt, also BYD, was unter dem eigenen Markenname die Fahrzeuge dann nach Europa bringt, aber dass diese Tätigkeit des Zusammensetzens der einzelnen chinesischen Teile eine relativ geringe Wertschöpfung hat und damit auch nur relativ geringe Vorteile für Ungarn und für die ungarische Wirtschaft dadurch entstehen.
So I would say that as of now it is quite difficult to say how it is going to be beneficial from the Hungarian perspective.
Also das heißt, wenn die wirtschaftlichen Vorteile nicht so groß sind, dann muss es ja andere geben.
Naja, man kann auch sehen, dass es schon eine politische Nähe zwischen Viktor Orban und Xi Jinping gibt.
Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat in Budapest seine knapp fünftägige Europareise abgeschlossen. Bei einem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban vereinbarten beide Länder eine umfassende strategische Partnerschaft.
Zum Beispiel war der Xi Jinping letztes Jahr auch in Ungarn zu Besuch. Und hat bei dieser Gelegenheit auch dafür geworben, dass er sich dafür einsetzen möchte, dass die Beziehungen zwischen Ungarn und der EU noch enger werden. Was eigentlich ja ein bisschen abstrus erstmal klingt, weil wenn man sich die Beziehungen zwischen Ungarn und der EU anschaut, dann sieht man, dass Ungarn und die EU immer weiter auseinanderdriften, dass es da immer mehr Konflikte gibt.
Ja, es gibt auch oft Kritik eben vor allen Dingen an Viktor Orban und an seiner Vorstellung von Demokratie immer wieder. Da kracht es immer wieder ein bisschen in der EU.
Die EU-Kommission hat ihren aktuellen Bericht vorgelegt, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern bestellt ist. Die Kommission sieht die Entwicklung bei den meisten der 27 EU-Staaten relativ positiv. Ausnahme ist erneut Ungarn.
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice um 19.49 Uhr. Vorsicht jetzt auf der A10, dem südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Ferch und Dreieck Potsdam liegen Gegenstände auf der rechten und der mittleren Spur. Fahren Sie vorsichtig.
27 EU-Staaten relativ positiv. Ausnahme ist erneut Ungarn.
Ganz genau. Und das ist auch wieder ein total spannendes Thema, wo man wieder die politische Verbindung zwischen Ungarn und China sieht. Zum Beispiel wurde Ungarn ja immer wieder Gelder von der EU eingefroren, in Fällen, wo es genau um diese Rechtsstaatsprinzipien ging und Reformen, die Ungarn nicht entsprechend umgesetzt hat, wie die EU das gerne gehabt hätte. Mhm. Und da gab es tatsächlich einen ganz konkreten Fall, wo die EU Ungarn Fördermittel von gut 1 Milliarde Euro gestrichen hat. Und dann konnte man sehen, dass fast parallel dazu Ungarn einen Kredit von chinesischen Staatsbanken für genau 1 Milliarde Euro bekommen hat. Die politische Nähe zwischen China und Ungarn, die sieht man auch immer wieder, wenn man sich das Abstimmungsverhalten Ungarns auf EU-Ebene anschaut. Zum Beispiel war das im März 2017, also schon echt lange her, da hat Ungarn ein gemeinsames Schreiben der EU blockiert, das die mutmaßliche Folter von inhaftierten Anwälten in China verurteilt. Dann 2019 wieder ganz ähnlich, Ungarn hat eine EU-Erklärung blockiert, wo es um das neue Sicherheitsgesetz von China für Hongkong ging. Das gleiche dann wieder 2021, da hat Ungarn wieder Veto eingelegt, da ging es wieder um Chinas Hongkong-Politik, die von der EU kritisiert wurde. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele, wo man immer wieder gesehen hat, dass Ungarn die Interessen Chinas auch auf EU-Ebene verteidigt. Und zu China haben wir immer wieder ein gespaltenes Verhältnis, also mal wichtige Handelspartner, mal auch Rivale. Und wir waren auch hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr und da haben wir ein Exklusivinterview mit dem NATO-Generalsekretär, mit Mark Rutte, bekommen und ihn gefragt, ja, wie steht die NATO zu China? Und er hat ganz klar gesagt, China, das ist unser Gegner.
China clearly is an adversary and they are imposing an increasing threat. We are watching the build-up of the Chinese Navy, the military. They will have 1,000 nuclear warheads by 2030. So we clearly have to be mindful of their role in the world.
And China würde immer weiter militärisch aufrüsten. Wir müssen uns vor China in Acht nehmen.
Und jetzt hast du gesagt, also Ende 2025, da soll von diesem BYD-Werk in Ungarn, sollen schon die ersten Autos vom Band gehen. Und das sollen eben Hunderttausende E-Autos sein, die dann in Europa verkauft werden. Also für Deutschland insgesamt wirtschaftlich ist es jetzt vielleicht nicht so erfreulich, wenn unserem wichtigsten Industriezweig da der zukunftsfähige Rang abgelaufen wird. Aber aus Verbrauchersicht ist das doch eine gute Nachricht, oder?
Nicht nur aus Verbrauchersicht, auch aus Umweltsicht ist es sicherlich gut, wenn wir mehr günstige E-Autos auf dem Markt haben und da einfach ein härterer Wettbewerb auch in Europa entsteht.
Immer mehr Menschen in Europa entscheiden sich für ein Elektroauto einer chinesischen Marke. Der Marktanteil an chinesischen E-Autos in der EU stieg innerhalb von 4 Jahren von 1,9 auf 14,1%.
Das Thema E-Mobilität und Umstieg, das ist ja ein Thema in Deutschland seit Jahrzehnten. Die Autoindustrie ist mit unser wichtigster Wirtschaftszweig. Und ja, da gibt's eben auch Vorwürfe an die Industrie, dass die das schlichtweg verschlafen haben. Gibt's jetzt überhaupt noch irgendeine Chance, das wieder einzuholen?
Ich frag mich ja immer, warum jetzt gerade in den letzten Monaten so erstaunt auf diese Nachrichten reagiert wird, Umsatz deutscher Autobauer in China bricht ein.
Ja.
Da muss man sich eigentlich wirklich nur diese Strategiepapiere der chinesischen Regierung anschauen. Also eigentlich war das völlig absehbar und da stand sogar schwarz auf weiß veröffentlicht, da China setzt alles auf eine Karte und die heißt E-Mobilität.
Mhm.
Und da frage ich mich ein bisschen, warum wir uns wundern, wenn wir sagen, hey, unsere Verbrenner, komischerweise will die in China jetzt niemand mehr kaufen. Ich glaube, um mit China gleichzuziehen, das ist wirklich schwierig.
Mhm.
Einfach weil es so viele chinesische Unternehmen gibt, die sich inzwischen auf diesem Markt tummeln.
Mhm.
Der Wettbewerb ist so groß und man sieht es auch, also die Innovationen, also diese Autos, was die alles hatten. Wenn man dann abends nach Hause gefahren ist, konnte man hinten die Leinwand runterfahren lassen, den Beamer ausklappen und sich erstmal einen Kinofilm angucken. Natürlich mit Sprachsteuerung gestartet, während das Auto autonom über die Autobahn fährt. Die Innovation, die ist da in China. Und durch diesen extrem starken Wettbewerb, dem sicherlich viele der Unternehmen auch zu Opfer fallen werden. Also es wird da bestimmt nicht in 5 Jahren noch so viele E-Auto-Hersteller geben, wie es heute gibt. Aber die, die durchkommen, die, die überleben, die sind halt einfach so weit vorne, dass sich, glaube ich, alle europäischen und deutschen Hersteller extrem anstrengen müssen. Und vor allem in Bereichen wie der Batterietechnik, da ist es fast unmöglich, weil China da einfach so enteilt ist und quasi den gesamten und mit Abstand den größten Teil des Weltmarkts beherrscht und es einfach da keine Konkurrenz in Deutschland gibt.
Okay, also und das heißt, so wie das da geplant ist, eine eigene BYD-Fabrik in Ungarn und das ist dann auch legal und in Ordnung?
Das ist grundsätzlich erstmal total legal und in Ordnung. Aber man muss sagen, auch bei dieser BYD-Fabrik gibt es jetzt eine Untersuchung von der Europäischen Kommission, ob auch die Fabrik in Ungarn auf unzulässige Weise von China subventioniert wurde.
Was würdest du denn jetzt sagen, Benedikt, nach deiner Recherche? Sehen wir bald auf deutschen Straßen neben BMW und VW auch ganz selbstverständlich vielleicht die chinesische Automarke BYD?
Ich kann mir das total gut vorstellen. Also ich denke, in Deutschland hat das Auto ja immer noch so einen besonderen Stellenwert. Klar gibt es viele Leute, die auf die Marke schauen, das Auto als Statussymbol. Aber es gibt einfach auch Leute, die ein möglichst günstiges, zuverlässiges Auto brauchen. Und wenn das dann noch einen super Komfort hat und eine gute Reichweite, günstige ist, gut für die Umwelt, hey, dann glaube ich, dass viele Leute sagen, ja, da spricht aber nichts gegen das chinesische Auto, was preislich wahrscheinlich einfach viel besser dasteht als die europäische oder die deutsche Alternative. Und bei unserer Reise nach Shenzhen, also so in diese Mega-Tech-Metropole Chinas, da haben wir an ganz vielen Ecken und Enden gesehen, dass China uns meilenweit voraus ist. Dass China jetzt die Dinge testet, die dann, wenn sie funktionieren, in einigen Jahren zu uns Einzug halten könnten. Also ich glaube, das sind wirklich jetzt spannende Zeiten. Und als wir in Ungarn waren, haben wir wirklich noch diese Baustellen gesehen, wo es für uns auch noch ein bisschen unvorstellbar war, dass da in wenigen Monaten, also Ende des Jahres, schon die ersten Autos vom Band rollen sollen und die ersten Batteriezellen gefertigt werden sollen. Aber, und das haben uns alle immer wieder bestätigt, das soll Ende 2025 starten. Und somit ist es jetzt eigentlich tatsächlich die spannende Zeit, wie gehen die europäischen, wie gehen die deutschen Autobauer damit um? Ja, und wie wird es in den nächsten Jahren bei uns hier aussehen?
Vielen Dank, der Benedikt.
Ich danke.
Den Film von Benedikt Nabben und seinen Kolleginnen und Kollegen von BR, RBB und SWR findet ihr in der ARD-Mediathek. Er heißt China und wir, ein riskantes Spiel. Darin geht es nicht nur um E-Autos. Zum Beispiel erzählt da auch ein deutscher Rapper, wie es ist, in der Metropole Shenzhen zu leben. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Kaspar von Au. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frei und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder und dann geht's hier bei 11KM um die europäische Asylpolitik und den Zusammenhalt in der EU. Wir hören uns. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10, dem südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Ferch und Dreieck Potsdam liegen Gegenstände auf der rechten und der mittleren Spur. In Angermünde brennt eine Lagerhalle. Wegen des Rauchs sollten Sie Türen und Fenster geschlossen halten. In weiten Teilen Berlins fließt der Verkehr normal. Geduld benötigen Sie aber noch auf der A113 bis Adlershof stadtauswärts. Hier 20 Minuten plus ab Spätstraße. Probleme gibt es weiterhin in Baumschulenweg. Die neue Spätstraße ist nach einem Unfall gleich nach der A113 in Richtung Baumschulenstraße gesperrt. Öl ist ausgelaufen, die Fahrbahn muss noch gereinigt werden. Der Stadtring A100 wird heute Nacht von 21 Uhr bis 5 Uhr früh zwischen Kurfürstendamm und Spandauer Damm in beiden Richtungen gesperrt. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten in Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Österreichs Kanzler spricht von einer nationalen Tragödie. An einer Schule in Graz hat ein 21-jähriger ehemaliger Schüler heute 10 Menschen getötet. Weitere 11 wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Tat in der 300.000 Einwohnerstadt in der Steiermark ereignete sich am Vormittag. Der mutmaßliche Täter hatte an dem Bundesoberstufenrealgymnasium in der Dreierschützengasse nahe dem Stadtzentrum das Feuer eröffnet.
Großeinsatz für die österreichische Polizei in Graz. Nach der Meldung eines Amoklaufs an diesem Gymnasium rasen Rettungsfahrzeuge durchs Bahnhofsviertel. Die Rettungskräfte rücken mit einem Großaufgebot an. Für Schüler und Eltern werden Betreuungszentren eingerichtet.
Wir sind mit über 40 Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams vor Ort, bringen Klarheit in die Sache, geben Struktur, schauen, dass die richtigen Worte da sind, auch wenn es keine richtigen Worte gibt.
Um 10 Uhr Vormittag waren bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen. Bilder im Internet zeigen die Schule während des Amoklaufs. Schüsse sind zu hören. Die Zahl der Todesopfer muss immer wieder nach oben korrigiert werden. Die Tat löst landesweit Betroffenheit aus. In ganz Österreich hängen die Flaggen auf Halbmast. Bundeskanzler Christian Stocker fährt nach Graz. Er ruft eine 3-tägige Staatstrauer aus und für morgen eine landesweite Trauerminute.
Heute geht es allen voran um Mitgefühl, um die Kraft des Zusammenhalts, um das Bewusstsein, dass wir in der schwersten Stunde füreinander da sind. Denn in so schweren Stunden ist Menschlichkeit unsere stärkste Kraft.
In Graz trauern die Menschen jetzt um die Opfer. Kerzen und Blumen am Schulgelände. Unter den Toten ist auch der Täter. Über ihn weiß man, er war 21 Jahre alt. Österreicher und ehemaliger Schüler. Seine Waffen durfte er legal führen. Er nahm sich selbst das Leben. Sein Motiv noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
Ja, und Anna Tillack ist für uns in Graz.